Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Deutschland ist krank. So klingt es jedenfalls gerade. Man hört es in Talkshows, in Kantinen, in Geschäftsführungsrunden und manchmal auch am Montagmorgen, wenn wieder drei Leute fehlen und der Dienstplan aussieht wie ein Schweizer Käse.
Schweizer Käse ist stabiler.
Danke, genau diese Wärme brauchen wir jetzt. Aber ernsthaft, die Krankenstanddebatte hat etwas Explosives, weil sie an etwas rührt, das jeder kennt. Krank sein, arbeiten müssen, Kollegen auffangen, misstrauisch werden, schlechtes Gewissen haben.
Und weil alle sofort eine Theorie haben. Die einen sagen, die Leute sind verweichlicht. Die anderen sagen, die Arbeit macht krank. Beide Sätze sind zu groß und zu bequem.
Und damit herzlich willkommen beim Preventa Arbeitsschutz Podcast. Ich bin Ingo Max Leipelt und heute sezieren wir diese Debatte ehrlich. Ohne Arbeitnehmerbashing, ohne Arbeitgeberbashing. Ohne romantische Vorstellung, dass jeder Schnupfen ein stiller Hilferuf des Systems ist.
Und ohne den Satz, früher ist man auch mit Fieber zur Arbeit gegangen. Früher wurde auch im Büro geraucht. Das ist kein Qualitätsargument. Und hiermit auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Andrea Leipelt.
Ich glaube, die Debatte ist deshalb so heiß, weil Krankheit am Arbeitsplatz nie nur medizinisch ist. Sie ist auch sozial. Wenn ich fehle, muss jemand anderes ran. Wenn ich trotzdem komme, stecke ich vielleicht jemanden an. Und wenn ich zu oft fehle, fragt sich mein Team, was ist da los? Und wenn mein Chef sofort misstraut, frage ich mich, bin ich hier der Mensch oder eine Kostenstelle?
Krankheit ist ein Stresstest für Kultur.
Schöner Satz. Fast poetisch.
Ah, war ein Versehen.
Und genau da liegt der Punkt. Der Krankenstand ist nicht nur eine Zahl, er ist ein Signal. Aber ein Signal ist noch keine Diagnose, wie beim Fieber. 39 Grad sagt uns, da ist etwas, aber es sagt uns nicht, ob es Grippe, Lungenentzündung oder vielleicht ein entzündeter Zahn ist.
Und wenn man bei jedem Fieber einfach ruft, der Körper soll sich zusammenreißen, wird es medizinisch dünn.
In Unternehmen passiert aber genau das manchmal. Da wird der Krankenstand gesehen und sofort moralisch gedeutet. Die Leute fehlen zu viel. Oder politisch. Das liegt an der telefonischen Krankschreibung. Oder generationsdiagnostisch. Ha, die Jungen wollen heute einfach nicht mehr.
Die Daten sind aber deutlich nüchterner. Junge Beschäftigte haben nicht automatisch den höchsten Krankenstand. Und kurze, häufige Krankmeldungen sind etwas anderes als lange Ausfälle wegen psychischer oder chronischer Erkrankungen.
Also erste Kernbotschaft heute, der hohe Krankenstand ist durchaus real, aber er ist kein Beweis, dass eine ganze Bevölkerung die Arbeit nicht mehr ernst nimmt.
Das wäre als Diagnose ungefähr so präzise wie, das Auto fährt schlecht, weil es traurig ist.
Schauen wir auf die Zahlen, und zwar ohne Alarmhorn. Verschiedene Krankenkassen berichten für Deutschland weiter hohe Fehlzeiten. Die Techniker Krankenkasse nennt für 2025 im Schnitt 18,6 Krankheitstage je Erwerbsperson. Die DAK spricht von 19,5 Kalendertagen und bei der AOK liegen die Werte in der eigenen Versichertengruppe noch höher. Wichtig, das sind unterschiedliche Kollektive und ganz unterschiedliche Messweisen.
Also bitte nicht den höchsten Wert nehmen, rot einkreisen und sagen, Deutschland liegt im Bett. So funktioniert Statistik nicht.
Gleichzeitig dürfen wir das auch nicht kleinreden. Wenn in einem Betrieb jeden Tag ein spürbarer Teil der Mannschaft fehlt, dann ist das nicht nur eine Excel-Zelle. Das ist Mehrarbeit, verschobene Termine, schlechte Stimmung und manchmal auch schlechtere Versorgung oder Sicherheit.
Ja, vor allem in Krankenhäusern, Pflege, Produktion, Logistik, öffentlichem Dienst. Dort kann Arbeit nicht einfach liegen bleiben wie ein ungelesener Newsletter.
Was treibt die Zahlen? Immer wieder vorne dabei Atemwegserkrankungen, also Erkältungen, Grippe, Corona und ähnliche Infekte. dann Muskel-Skelett-Erkrankungen, Rücken, Schulter, Nacken, Knie und psychische Erkrankungen, die oft weniger Fälle machen als Erkältungen, aber dafür längere Ausfälle verursachen.
Das ist wichtig. Ein Schnupfen kommt häufig und kurz. Eine Depression oder schwere Erschöpfung kommt seltener, kann aber Wochen oder Monate ausfallen lassen.
Und dann gibt es seit 2023 auch die elektronische AU. Die macht Krankschreibungen sichtbarer und sauberer erfassbar. Das heißt, nicht alles ist nur Statistik, aber es heißt, ein Teil des Anstiegs kann auch daran liegen, dass weniger unter dem Radar verschwindet.
Mehr Licht im Raum heißt nicht automatisch mehr Staub. Man sieht ihn nur besser.
Genau. Zweite Kernbotschaft. Mehr gemessene Fehlzeit heißt nicht automatisch mehr tatsächliche Krankheit. Es kann auch bessere Erfassung sein. Aber die Belastung in den Betrieben bleibt trotzdem echt.
Ja, kommen wir jetzt zum unangenehmen Teil. Natürlich gibt es Missbrauch.
Da zucke ich innerlich immer etwas zusammen, weil dieser Satz viel zu oft als Türöffner für Generalverdacht genutzt wird.
Verständlich. Aber wenn wir ehrlich sezieren, dürfen wir ihn nicht weglassen. Es gibt Menschen, die Krankmeldung als taktisches Instrument nutzen. Brückentag, Konfliktvermeidung, keine Lust, schlechte Führung, private Überforderung. Alles kommt vor.
Ja, aber aus kommt vor darf kein Das ist die Regel werden. Sonst bestrafen wir die Ehrlichen, die Kranken und die Stillen gleich mit.
Einverstanden. Reibungsmoment Nummer 1. Die Arbeitgeber brauchen Steuerung. Die Beschäftigten brauchen Vertrauen. Beides stimmt.
Und die Kunst ist, nicht in diese billige Entweder-Oder-Falle zu gehen. Vertrauen heißt nicht, niemand fragt mehr nach und Kontrolle heißt nicht, jeder wird behandelt wie ein Betrüger.
Präzise. Ein Betrieb darf Muster anschauen. Häufige Kurzzeiterkrankungen, auffällige Abteilungsunterschiede, Ausfälle nach bestimmten Schichten, Häufungen nach Konflikten. Aber die Frage sollte lauten, was lernen wir daraus? Nicht, wen erwischen wir?
Wobei es Führungskräfte gibt, die sagen, ich will nur klare Regeln. Attest ab Tag 1. Fertig. Auch das wird ja zurzeit politisch gehandelt und wird wahrscheinlich in Deutschland Pflicht werden.
Das klingt klar, ist aber nicht automatisch klug. Wenn jeder mit leichtem Infekt in die Praxis muss, entstehen Wartezimmerkontakte, Bürokratie und Verzögerungen. Außerdem nimmt man Ärzten Zeit für Menschen, die wirklich untersucht werden müssen.
Und es sendet auch ein Signal, wir glauben euch erstmal nicht. Das kann funktionieren wie Sand im Getriebe. Es knirscht nicht sofort, aber irgendwann läuft alles schwerer.
Trotzdem, wer Fehlzeiten gar nicht anspricht, führt auch nicht. Das ist dann Kuschelnebel.
Kuschelnebel?
Warm, weich, man sieht nichts.
Okay, den nehme ich jetzt mit. Wenn wir die Debatte ernst nehmen, müssen wir weg vom moralischen Zeigefinger und hin zu den echten Treibern. Erstens Infektionen. Atemwegserkrankungen sind nicht sexy, aber sie sind mengenmäßig enorm. Gute Lüftung, krank zu Hause bleiben, Impfangebote, Homeoffice bei leichten Symptomen, Handyhygiene, das klingt jetzt banal, ist aber verdammt wirksam.
Banal ist oft das, was keiner konsequent macht.
Zweitens, Rücken, Nacken, Schulter, Muskel-Skelett-Themen sind der Klassiker. In der Produktion, Pflege, Logistik, aber auch am Schreibtisch. Hier hilft nicht der Motivationspostersatz, bleib beweglich, sondern Arbeitsplatzgestaltung, Hebehilfen, Pausen, sinnvolles Training, gute Schuhe, realistische Taktung.
Und Führungskräfte, die nicht sagen, hebt mal eben, wenn eben 200 Mal am Tag passiert.
Drittens, psychische Belastung. Und hier wird es heikel, weil psychische Erkrankungen oft als unsichtbar erlebt werden. Man sieht keinen Gips, keine Krücke, keine rote Nase, aber der Ausfall kann hier verdammt lang sein.
Und teuer. Menschlich zuerst, wirtschaftlich danach.
Schön sortiert, Andrea. Psychische Belastung ist nicht nur Privatproblem. Natürlich bringt jeder sein Leben mit zur Arbeit. Aber Arbeit kann schützen oder zermürben. Klarheit schützt, Fairness schützt, Einflussmöglichkeiten schützen, Dauerstress, Rollenchaos, ständige Unterbrechungen und schlechte Führung machen Menschen nicht automatisch krank, aber sie erhöhen das Risiko.
Reibungsmoment Nummer 2. Nicht jede psychische Erkrankung ist arbeitsbedingt, aber Arbeit kann ein Brandbeschleuniger sein.
Genau. Und viertens, Demografie. Eine ältere Belegschaft hat andere Themen als eine sehr junge. Chronische Erkrankungen, Pflege von Angehörigen, Regeneration. Wer das ignoriert, plant Personal wie Maschinenlaufzeit.
Maschinen haben Wartungspläne. Menschen oft nur schlechte Kalender.
Das ist eigentlich bitter.
Bitter, aber nützlich.
Jetzt kommt der beliebte Blick ins Ausland. In anderen Ländern sind die Leute weniger krank. Oder Deutschland ist besonders schlimm. Was stimmt denn jetzt?
Kommt drauf an. International vergleichen ist schwierig. Länder unterscheiden sich bei Lohnfortzahlung, Attestpflicht, Krankengeld, Erfassung, Arbeitsmarkt, Kultur und Gesundheitssystem. Wer nur eine Rangliste zeigt, macht es sich zu leicht.
Trotzdem, Deutschland hat im internationalen Vergleich hohe Fehlzeiten. Das sagen auch OECD-Analysen. Aber man muss fragen, was wird gezählt? Wer zahlt? Ab wann braucht man einen Attest? Bleiben Menschen krank zu Hause oder gehen sie vielmehr krank arbeiten?
Präsentismus ist die dunkle Schwester des Krankenstands.
Oh, erklär mir das mal.
Den Krankenstand sieht man. Präsentismus heißt, Menschen kommen krank zur Arbeit. Sie leisten weniger, machen mehr Fehler, stecken andere an und brauchen länger zur Erholung. In der Statistik sieht das zunächst gut aus, in der Realität nicht.
Das ist wie ein Wasserschaden, den man überstreicht. Die Wand sieht dann besser aus, das Haus ist aber nicht wirklich besser geworden.
Reibungsmoment Nummer 3. Niedriger Krankenstand ist nicht automatisch gesunde Arbeit. Er kann auch Angst bedeuten.
Und hoher Krankenstand ist nicht automatisch gute Selbstfürsorge. Er kann auch schlechte Prävention bedeuten.
Damit sind wir beim Punkt. Deutschland muss nicht nur fragen, wie man Menschen schneller zurück in den Betrieb bekommt, sondern wie man weniger Menschen überhaupt aus dem Betrieb verliert.
Jetzt praktisch. Was können denn Unternehmen tun, ohne in Aktionismus zu verfallen?
Erstens, die Daten sauber lesen. Nicht nur Gesamtkrankenstand, sondern nach Bereichen, Tätigkeiten, Dauer, Häufigkeit und Mustern schauen. Aber anonymisiert und fair.
Zweitens, Rückkehrgespräche entgiften. Ein gutes Rückkehrgespräch ist keine kleine Vernehmung. Es ist eine Brücke. Schön, dass du wieder da bist. Was brauchst du, damit es gut weitergeht? Gibt es etwas an der Arbeit, das wir uns anschauen müssen?
Und wenn jemand auffällig oft fehlt, darf man klar sein. Klar heißt aber nicht kalt. Wir sehen viele Fehlzeiten. Wir möchten verstehen, ob wir unterstützen können und wie wir die Arbeit verlässlich planen.
Drittens, Infektionsmanagement ohne Pandemiepanik. Lüften. Bei Symptomen nicht heldenhaft ins Großraumbüro. Homeoffice nützen, wenn es passt. Impfangebote für Grippe und andere sinnvolle Schutzimpfungen. Und bitte keine Tapferkeitsmedaille für krankes Erscheinen.
Die steckt man sich sonst gegenseitig an.
Viertens, Muskelskelett ernst nehmen. Ergonomie nicht als Stuhldebatte, sondern als Frage, wie bewegt sich Arbeit durch den Tag? Wo wird gehoben, gedreht, gehalten, gedrückt, gezogen, gesessen? Und wo kann man Last rausnehmen?
Fünftens, psychische Gefährdungsbeurteilung nicht als Papierübung. Wenn alle sagen, die größte Belastung sei unklare Prioritäten, dann ist der Obstkorb keine Antwort.
Aua, aber ja. Sechstens, Führung trainieren. Viele Fehlzeiten entstehen nicht, weil Führungskräfte böse sind, sondern weil sie überfordert, ungeübt oder selbst am Limit sind. Gute Führung ist ein Gesundheitsfaktor.
Und schlechte Führung ist ein Risikofaktor. Das muss man nicht dramatisieren. Nur messen, besprechen und verbessern.
Siebtens. Betriebliches Eingliederungsmanagement, BEM, ernst nehmen. Betriebliches Eingliederungsmanagement ist nicht der Moment, in dem man jemanden elegant aus dem Betrieb schiebt. Es ist die Chance, Arbeitsfähigkeit wieder aufzubauen.
Reibungsmoment Nummer 4. Wer das BEM nur formal macht, verschenkt Geld und Vertrauen.
Und Menschen.
Auch das.
Fassen wir zusammen. Erstens, der Krankenstand ist hoch genug, um ihn ernst zu nehmen, aber nicht eindeutig genug, um mit einfachen Schuldzuweisungen zu arbeiten.
Zweitens, die großen Treiber sind nicht Faulheit, sondern Infekte, Rücken, Psyche, Demografie, Arbeitsorganisation und bessere Erfassung.
Drittens, Vertrauen und Kontrolle sind keine Gegner. Gute Betriebe schaffen klare Regeln und behandeln Menschen trotzdem würdig.
Viertens, wer nur Atteste verschärft, löst nicht automatisch das Problem. Man kann dadurch auch Arztpraxen belasten und Misstrauen erhöhen.
Fünftens, Prävention ist kein Wohlfühlprogramm. Sie ist harte Betriebslogik. Gesunde Arbeit ist verlässlicher, sicherer und leistungsfähiger.
Oder trocken gesagt, wer weniger Ausfall will, muss mehr Arbeitsfähigkeit bauen.
Das klingt fast wie ein guter Schlusssatz.
Dann sollten wir aufhören, bevor ich ihn ruiniere.
Okay, eine Sache noch. Wenn euch diese Folge geholfen hat, die Krankenstanddebatte etwas klarer und fairer zu sehen, dann abonniert einfach unseren Podcast. Er hilft uns, weiter gute Folgen zu machen und es hilft euch, keine Episode zu verpassen.
Das Abo ist die gesündeste Form der Wiederkehr.
Sehr trocken, sehr schön. Bis zur nächsten Folge.
Bleibt gesund und wenn nicht, bleibt bitte zu Hause, wenn es ansteckend ist.
Tschüss.
Tschüss.